Zwei Tage später, am Dienstag, verreiste Papa Samuel. Er wollte auf Elchjagd gehen und würde zwei Tage nicht nach Hause kommen. Joel könnte während dieser Zeit bei Sarah wohnen, hatte er vorgeschlagen, aber Joel wollte nicht. Er kam allein zurecht. Schließlich hatte Samuel nachgegeben und Joel hatte versprochen, wenigstens zum Essen zu Sarah zu gehen. Dienstagnachmittag kam Samuel eher als sonst aus dem Wald nach Hause. Seinen Rucksack hatte er schon morgens gepackt. Das große Gewehr lag in seiner Hülle auf der Küchenbank. Joel kam es vor, als ob er wie ein kleines Kind am Heiligabend aufgeregt herumschwirrte. War das denn so aufregend, draußen im Wald herumzustehen und darauf zu hoffen, dass ein Elch vorbeikam? Jedes Jahr fuhr Samuel zur Elchjagd. Immer kam er nach Hause, ohne einen Elch geschossen zu haben. Er hatte nicht mal einen Elch gesehen. Immer war es ein anderer in der Jagdmannschaft, der schoss. Draußen hubte es.
»Bist du wirklich sicher, dass du allein zurechtkommst?« fragte Samuel.
»Ja«, sagte Joel. »Geh jetzt. Schieß einen Elch.« Unten auf der Straße drehte Samuel sich um und winkte zu Joel am Fenster hinauf. Dann stieg er in das wartende Auto und fuhr davon. Joel hatte seinen Plan genau durchdacht. Unter seinem Bett lag der fertig gepackte Rucksack. Als es Zeit wurde, zu Sarah zu gehen, zog er Stiefel und Jacke an und ging los. Es war wieder wärmer geworden. Er merkte, dass es nieselte. Sarah hatte Fleischbällchen gemacht. Joel dachte, es sei wichtig, dass er nicht zu viele aß, sonst würde er müde werden. Obwohl die Fleischbällchen sehr gut schmeckten, versuchte er, nicht allzu viele zu essen.
»Haben sie nicht geschmeckt?« fragte Sarah.
Sie sah ganz unglücklich aus.
»Doch«, sagte Joel, »aber ich habe schon so viele gegessen.«
Hinterher gab es Eis. Da war es schwer, nicht zu viel zu essen. Sarah sah immer noch ganz bekümmert aus.
»Geht's dir nicht gut?« fragte sie.
»Ich bin nur ein bisschen müde«, sagte Joel. »Ich gehe nach Hause und leg mich früh schlafen.«
»Und du willst wirklich nicht hier schlafen heute Nacht?«
fragte Sarah.
»Ich schlafe in meinem eigenen Bett am besten«, sagte Joel.
»Du bist ein komischer kleiner Mann«, sagte Sarah und schüttelte den Kopf. »Manchmal sollte man meinen, du bist schon erwachsen.«
Um 8 war Joel wieder zu Hause. Er holte sich aus Samuels Zimmer eine Decke, dann rollte er sich auf seinem Bett zusammen und deckte sich mit Samuels Decke zu. Um Mitternacht würde der Wecker klingeln, und der Hocker mit dem Wecker darauf stand so, dass Joel aufstehen musste, um ihn abzustellen. Er wälzte sich lange im Bett herum, bevor er endlich einschlief. Als der Wecker klingelte, wurde er mit einem Ruck wach. In seinem Kopf rauschte es vor Schlaf, und er konnte sich nicht erinnern, warum er aufwachte. Dann fiel es ihm ein. Sofort war er hellwach. Um sich für die nächtliche Expedition zu stärken, aß er einige Löffel voll Marmelade in der Vorratskammer. Dann schlich er vorsichtig die Treppe hinunter auf die Straße. Am Himmel hingen schwere Wolken. Es regnete. Er machte sich auf den Weg zum Telegrafenamt. Plötzlich hörte er Simon Urfeders Laster. Er versteckte sich im Schatten eines Baumes, als der Laster vorbeifuhr. Wenn dies alles erstmal vorbei war, würde er Simon wieder besuchen. Wenn er nur seine gute Tat erledigt hatte und vergessen konnte, dass er ein Mirakel erlebt hatte. Die Fenster im Telegrafenamt waren erleuchtet. Vorsichtig tastete er sich durch den Schatten auf die Rückseite des Hauses zur Tür. Sie war offen. Langsam ging er die Treppe hinauf. Ein schwacher Lichtstreifen sickerte unter der Ritze an der Schwelle hervor. Er guckte durchs Schlüsselloch. Der Stuhl vor der Telefonvermittlungsanlage war leer. Vorsichtig schob er die Tür auf. Aus dem Hinterzimmer war Schnarchen zu hören. Er schloss die Tür und ließ sich den Rucksack von der Schulter gleiten. Dann ging er auf 10 Spitzen zum Hinterzimmer. Asta Bagge lag auf dem Bett und schlief. Das blaue Kinderjäckchen war auf den Fußboden gefallen. Joel zog die Tür zu, dann ging er zur Telefonvermittlung. Leitungen und Schalter wurden von einer Schreibtischlampe hell erleuchtet. Jetzt kam's drauf an. Erinnerte er sich, wie Asta es gemacht hatte? auf einen roten Schalter drücken, wenn ein Gespräch hereinkam, den Mikrofonschalter herunterdrücken, sich melden und die Leitung in das richtige Loch an der Vermittlungswand stecken. Doch, er erinnerte sich. Aber er wollte keine eingehenden Gespräche entgegennehmen. Er wollte selbst anrufen. Er wiederholte es im Kopf. Eine Leitung mit der Nummer verbinden, mit der er sprechen wollte? Den Schalter herumdrehen, der das Klingeln beim Angerufenen auslöste? Den Mikrofonschalter drücken und sprechen, wenn der Teilnehmer seinen Hörer abhob? Aber es würde noch eine Weile dauern, bevor er sein Gespräch führte. Er hatte viel zu erledigen, ehe er bereit war. Er holte sein Tagebuch und einen Bleistift hervor. Dann zog er das Telefonverzeichnis zu sich heran und ging die Namen dem Alphabet nach durch. Hin und wieder schrieb er auf die innere Umschlagseite seines Tagebuchs eine Telefonnummer. Es war die einzige Stelle, wo noch Platz war. Als er fertig war, hatte er 12 Telefonnummern beisammen. Bevor er mit dem Anrufen anfangen konnte, musste er sich hinter dem Schrank hinsetzen und ein bisschen ausruhen. Er hatte sich ein paar Marmeladenbrote in den Rucksack gesteckt und aß sie auf. Dann fühlte er, dass er bereit war. Asta schnarchte, pustete und zischte. Joel setzte sich an die Vermittlung. Die Telefonnummern hatte er vor sich. Er begann, die verschiedenen Leitungen einzustöpseln. Da war die Nummer von Pastor Niblum. Staatsanwalt Malm. Oberstleutnant Zeder. Direktor Gottfried. Redakteur Waltin. 12 Telefonnummern. Die Leitungen führten kreuz und quer über den Tisch der Vermittlung. Joel merkte, dass sein Herz hämmerte. Er schwitzte. Langsam zwang er seine rechte Hand zu dem Schalter, der die angewählten Telefonnummern alle gleichzeitig zum Klingeln bringen würde. »Herrscher der Nacht«, dachte Joel, »jetzt wecke ich euch alle.« Dann kippte er den Schalter, der das Klingeln auslöste, und starrte angespannt auf die Vermittlungstafel. Wenn jemand abhob, würde es anfangen zu blinken. Er drehte an dem Schalter, so dass das Klingeln nicht zu hören war. Warum meldete sich niemand? Hatte er etwas falsch gemacht? »Hebt ab! Meldet euch!« Jetzt blinkte das erste Lämpchen. Es war Oberstleutnant Zeder. Gleich darauf blinkte die Nummer von Redakteur Waltin. Bald blinkte die ganze Wand. Joel drückte auf den Schalter und sprach ins Mikrofon. Er fauchte und verstellte die Stimme, damit ihn niemand erkannte und damit Asta Bagge nicht wach wurde.
»Der Käsemann ist ein Schurke«, zischte er. »Er spioniert unschuldigen Leuten nach. Er versteckt sich im Schatten. In der Dämmerung wachsen alle Schatten. Ich wiederhole, der Käsemann ist ein Schurke. Sein Schatten ist lang, wenn es dämmert.«
Ein ums andere Mal wiederholte Joel seine Botschaft. Er hörte erregte, verschlafene, erstaunte Stimmen fragen, wer da anrief und um was es eigentlich ging. 4-mal wiederholte er seine Botschaft. Dann brach er das Gespräch ab, riss die Leitungen heraus, nahm seinen Rucksack und schlich hinaus. Als er die Tür gerade hinter sich zumachen wollte, begann die ganze Vermittlung zu blinken und zu klingeln. Es sah aus, als wäre sie kurz vorm Explodieren.
»Was ist denn los?«
hörte er Asta aus ihrem Hinterzimmer sagen. Da zog er die Tür zu und tappte die Treppe hinunter. Er lief den ganzen Weg nach Hause. In ihm war ein einziges riesiges Lachen, aber erst als er in der Küche ankam, ließ er es raus. Jetzt hatte seine unsichtbare Rache den Käsemann getroffen. Gertrud war Gerechtigkeit widerfahren. Er setzte sich an den Küchentisch und radierte die Telefonnummern weg, die er auf die innere Umschlagseite seines Tagebuchs geschrieben hatte. Dann legte er es zurück in die Glasvitrine von Celestine. Er merkte, wie müde er war. Endlich war es vorbei. Jetzt konnte er sich allem anderen widmen, was wichtig war. Das Geographiespiel zu Ende führen. Einen guten Freund finden, einen besten Freund. Mit Simon Urfeder an den See der 4 Winde fahren. Gertrud würde wie immer sein. Das Mirakel würde ihn nicht mehr stören. Wenn er 12 wurde, hatte er vielleicht schon alles vergessen. Den Jüstalbus aus seinem Kopf verjagt. Er aß noch ein paar Löffel Marmelade. Der Topf war bald leer, aber er hatte es sich verdient. Nur Asta Bagge tat ihm ein bisschen leid, aber nur ein bisschen. Immerhin war sie dabei gewesen, als jemand eine gute Tat vollbrachte. Und vielleicht würde sie glauben, es sei ein Mirakel? Dass es wirklich der Herrscher der Nacht gewesen war, der die 12 Telefongespräche geführt hatte und dann unbemerkt verschwunden war?